Hi und herzlich willkommen zur vierten Folge Uniradio in diesem Semester. Lea und ich, Noemi, führen euch heute quasi durchs Programm. Wie geht's dir denn heute, Lea?
Ganz gut. Ich bin tatsächlich schon total in der Prüfungsvorbereitung angekommen und habe heute einen richtigen Lerntag eingelegt.
Boah, richtig gut. Ich muss auch mal noch anfangen. Wie viele Prüfungen hast du denn?
Ich habe zwei Prüfungen und die sind jetzt aber auch schon beide im Februar. Die letzte schreibe
Ja.
ich dann am 16.02., also zum Glück gerade noch so an dem Schmotzigen.
Ah, genau.
Wir hätten sie eigentlich erst am Freitag geschrieben. Jetzt bin ich total froh, dass sie die vorverlegt haben, dass wir
Voll
richtig
gut.
Fasnacht feiern können.
Ja, wie stehst du denn eigentlich zur Fasnacht? Also feierst du sonst auch mal?
Früher überhaupt nicht. In Stuttgart feiert man Fasnacht nicht so sehr nach meinem Wissen.
Ja.
Ich habe da immer nicht so viel mitbekommen, außer so ein paar Kinderumzüge. Und früher habe ich es auch nicht so sehr gemocht. Da kamen immer so die Hexen bei uns in die Grundschule. Und vor denen hatte ich total Angst.
Ja, Gott, ich war auch total. Ich hatte immer so Schiss als Kind vor den ganzen Hälsträgern. Also, ich habe es schon geliebt, auf jeden Fall, die Fasnet. Also, ich komme ja aus der Nähe von Tübingen und da gibt es schon auch so Dörfer oder kleine Städtchen, wo es echt auch viel gefeiert wird. Bei uns ging es so einigermaßen. Aber ich fand es schon immer total aufregend halt und habe mich auch super doll aufs Verkleiden und die ganzen Süßigkeiten natürlich gefreut. Und hatte aber auch gleichzeitig echt Respekt irgendwie vor den ganzen Hälsträgern und den Hexen auch, wie du sagst. Und zu uns in den Kindergarten kamen auch sogar immer jedes Jahr diese, also die Närener Rammertwölfe hießen die, das war die Zunft aus unserem Dorf. Und da haben wir Kinder echt immer gezittert. Und vor allem der Anführer Wolf, der war super angsteinflößend. Der hatte so eine schwarze Maske und auch noch so leuchtende LED-Augen. Ich glaube, die waren blau oder rot, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben die geleuchtet und wir fanden es alle super gruselig. Und genau, also jetzt bin ich eigentlich nicht mehr so närrisch, muss ich sagen. Aber ich finde es immer noch echt ganz cool, wenn man da auch dann die ganzen Leute trifft. Und genau. Und ich finde, die
Total,
können einem immer noch
ja.
echt einen Schrecken einjagen bei den Umzügen.
Absolut. Ich freue mich auch total drauf, dass es jetzt wieder endlich stattfindet. Mittlerweile bin ich total gerne auf dem Fasnachtsumzug und in der Stadt, in der Altstadt. Das ist dann immer so schön geschmückt. Das finde ich immer super toll und dass es hier auch so eine lange Tradition ist.
Ja, total. Also ich meine, vor allem hier im Südwesten ist halt so Fasnet irgendwie voll gang und gäbe in vielen Orten, glaube ich, und Ortschaften. Und wie die Fasnet hier im Südwesten und eben auch in Konstanz vonstatten geht, das hört ihr jetzt.
Uniradio Konstanz.
Da lief so eine total lustige Musik.
Endlich ist es wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Fasnet, Fasching, Fasnacht. Was feiert ihr?
Also da, wo ich herkomme, Stuttgart, gibt's sowas eigentlich so gut wie gar nicht. Warum feiert ihr eigentlich Fasnacht?
Viele Narren im Südwesten Deutschlands führen den Ursprung ihrer Fasnet auf vorchristliche und heidnische Wurzeln zurück. Um den Winter zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen, feierten die Germanen ein wildes Fest. Sie setzten sich gruselige Masken auf, tanzten auf den Straßen und machten ordentlich Lärm, damit die Wintergeister sich auch wirklich aus dem Staub machten.
Also das Erste, was ich immer so mit der Fasnet assoziiert habe, waren die Kostüme bzw. die Verkleidungen. Es gibt ja auch so Masken, die meist aus Holz, aber auch aus Stoff oder Pappe gemacht werden. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal bei einer Fasnet dabei und habe zum ersten Mal auch Narrenkleider gesehen, die sogenannten Häs. Die werden jedes Jahr getragen und auch über Generationen weitervererbt.
Jede Zunft hat ihre eigenen Traditionen, ihren eigenen Narrenspruch sowie ihr eigenes Narrenkleid. Das Häs der Konstanzer Plätzlebuben zum Beispiel besteht aus 1500 bunten Stofffetzen und ist mit seinem roten Kamm und seiner Pritsche kaum zu übersehen. Die Altstadthexen zeichnen sich durch ihr charakteristisch rotes Kopftuch und der von jedem Mitglied selbst hergestellten Pappmaché-Maske aus.
Die Narrengesellschaft Camellia im Paradies stellen jeweils ein Kamel mit einem Clownskostüm dar und tragen ebenfalls eine Holzmaske. Man sieht sie meist in einer Karawane mit Musikbegleitung des Fanfarenzugs durch die Straßen ziehen und man braucht ihnen nur zu folgen. Den besten Eindruck kann euch aber hoffentlich unser Kumpel Schenk bieten. Er ist selbst Mitglied in einer Zunft und hat uns hierfür auch ein paar Fragen beantwortet.
Wer bist du und bei welcher Zunft bist du?
Wie du schon gesagt hast, ich bin Schenk, bin 20 Jahre alt und beim Konstanzer Gigabatschern.
Was macht deine Zunft aus? Woran erkennt man euch?
Also ganz markant bei uns sind unsere Holzmasken, die so ganz spitze Ohren haben und einen Bart, so ein bisschen einen wilden Mann nachstellen mit hochgezogenen Augenbrauen, spitzen Zähnen. Obenrum haben wir ein schwarzes Fell und als Hose haben wir so grün, braun, schwarz und vereinzelt rote Plätze mit drin mit jeweils 5 Glocken auf jeder Seite am Bein. Ein bisschen lautere Zunft, ja.
Was hat eure Zunft für Bräuche?
Nicht unsere Zunft spezifisch, aber wir sind halt unter anderem dafür bekannt, dass wir schnellen. Das ist ein Brauch mit einer Art Peitsche, die sich Carpaccio nennt, die so zwischen 1,80 und 4 Meter lang ist. Das gibt dann bei jedem Schlagwechsel so einen ganz markanten lauten Knall, den man gern mal durch die ganze Stadt hört, vor allem wenn man in irgendwelchen Häuserschluchten der Niederburg schnellt. Ansonsten, wie es bekannt ist, Umzüge laufen wir mit, ja, und halt einfach abends auf der Gasse ein bisschen Schabernack treiben.
Was bedeutet Fasnacht für dich?
Ja, Fasnacht ist für mich das Beisammensein, das gemeinsam Spaß haben, feiern und zusammen vor allem, wie der Brauch so will, den Winter vertreiben.
Und zuletzt, wie lautet euer Narrenspruch?
Eine gute Frage. Ich weiche der Frage mal freundlich aus und würde einen anderen Narrenspruch anbieten.
Hau raus.
Ein Vögel ist back, wie Drittklässler immer. Hütlinstrauß am Eck, da wohnt der Vögel ist back. Er streckt seinen Arsch zum Fenster raus, vom Mond ist wer weg. Es ist gar weg, es ist gar weg, es ist der Arsch vom Vögel weg. Kommt ein Mädel laufe, will das Weckle kaufen. Es ist gar weg, es ist gar weg, es ist der Arsch vom Vögel weg. 100 Euro.
Und zum Abschluss die wichtigsten Termine der Fasnacht in Konstanz im Überblick. Am Donnerstag, den 16.02. ist der schmutzige Dunstig. Das ist der Auftakt der Fasnacht und eigentlich auch der wichtigste Tag. Am selben Abend ist dann noch der Hinblonker-Umzug. Und am Sonntag, den 19.02. ist der große Fasnachtsumzug, wo die Zünfte ihr Unwesen in den Straßen treiben und für jedermann zu sehen sind. Am Montag, dem 20.02. ist dann noch der große Kinderumzug, der auch immer Spaß bringt, auch für Große.
Am besten, ihr macht euch selber ein Bild davon. Verkleidet euch und folgt den Kamelen am Schmotzken mit guter Laune und feiert mit. Dirty Sprite, Dirty
Rex, Dirty Donnerstag. Uniradio Konstanz.
Und Wodka.
Ja, danke nochmal, Schenk, für das Interview. Das war wirklich richtig toll. Sag mal, hast du eigentlich Hörspiele in deiner Kindheit gehört? Wenn wir schon gerade von Kindheit vorhin gesprochen hatten.
Ja, also ich habe wirklich super gerne und auch super viel Kassette vor allem gehört und später auch CD. Und das ging so von Heidi bis TKKG und ich habe echt wirklich Stunden in meinem Zimmer gesessen als Kind oft und habe gemalt und habe währenddessen so Hörspiele angehört und habe es total gefeiert. Ich habe es echt geliebt. Und du?
Ich auch. Ich finde auch Hörspiele eine ganz tolle Sache. Mit meinem besten Freund habe ich immer zusammen die 3 Fragezeichen gehört. Und von meinen älteren Geschwistern hatte ich total viele Hörspiele von Benjamin Blümchen über Bibi Blocksberg, Bibi und Tina.
Die Klassiker, ja.
Genau, bis zu Wendy, alles Mögliche geerbt, richtig viel. Was auch total interessant ist, weil ich dann noch so eine ganz alte Bibi Blocksberg-Folge geerbt habe, wo Bibi einfach noch einen Bruder hat.
Crazy.
Boris Blocksberg, ja, total. Der ist super crazy. Der ist einfach, das ist total irre, der ist einfach irgendwann verschwunden.
Echt?
Der war einfach ab irgendeiner bestimmten Folge ganz am Anfang einfach weg.
Und nicht irgendwie mit einer Story, also nicht eingebunden in die Geschichte oder so.
Nee, gar nicht. Der war einfach irgendwann verschwunden.
Der wohl ist,
Ja. Das wäre doch mal ein Fall für die 3 Fragezeichen.
Ja, übrigens, in einem der ersten Fälle geht es um ein Gespensterschloss und was in der Folge so passiert und wie die überhaupt entstanden ist, könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß.
Dann wünsche ich viel Spaß mit den 3 Fragezeichen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge zu den 3 Fragezeichen. Ich bin Clara.
Ich bin Siska. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, was denn in unserem neuen Fall überhaupt passiert ist. Unser heutiger Fall heißt die 3 Fragezeichen und das Gespensterschloss. Dabei ist Alfred Hitchcock auf der Suche nach einem Spukschloss, das er für den Dreh seines neuesten Gruselfilms benötigt. Er beauftragt Justus, Peter und Bob, nach einem unheimlichen Anwesen in der Umgebung zu recherchieren. Bob, der natürlich für Recherche und Archiv verantwortlich ist, wird schon nach kurzer Zeit fündig und die 3 Fragezeichen machen sich auf den Weg, sich das Schloss einmal genauer anzuschauen. Und tatsächlich scheint das Gespensterschloss ein paar Geheimnisse zu bergen, die nicht so leicht zu lösen sind wie gedacht.
Und Spoiler Alert, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt und es gerne tun würdet, dann macht es jetzt, weil wir werden uns jetzt darüber unterhalten und Siska wird euch zuerst ein paar Fakten erzählen zu dieser besonderen Folge.
Also, die Folge wurde 1980 zwar aufgenommen, aber die Buchvorlage ist von 1960 und wurde von dem Amerikaner Robert Arthur geschrieben. Damals hießen die 3 Fragezeichen noch The 3 Investigators. Und vielleicht habt ihr euch auch gewundert, warum Alfred Hitchcock eben vorgekommen ist. Was hat bitte Alfred Hitchcock mit den 3 Fragezeichen zu tun? Und es war tatsächlich so, dass Robert Arthur mit Alfred Hitchcock befreundet war und ihn dann einfach gefragt hat, hey, willst du vielleicht ein Charakter in meinem Buch sein, in meiner neuen Reihe? Und dann hat Alfred Hitchcock gesagt, ja, gar kein Problem, mach, nimm meinen Namen, mach was du willst. Und dann hat Robert Arthur ihn in die ersten 64 Folgen der drei Fragezeichen reingeschrieben. Jetzt nach den ganzen Facts hier, Clara, wie hat dir denn überhaupt die Folge gefallen?
Also ich fand die Folge richtig nice. Es ist halt so eine richtig klassische Folge noch, so ganz vom Anfang. Und die ist auch total unaufgeregt im Gegensatz zu den heutigen Folgen. Also ich habe total den Überblick bewahren können, was mir richtig gut gefallen hat. Und man merkt natürlich, dass die Folge noch auf den Büchern basiert, die in den 60ern geschrieben wurden. Und deswegen macht das auch total Sinn, dass halt dieser Wechsel vom Stummfilm im Tonfilm Teil der Handlung darstellt. Und da auch ein Funfact von mir, dieser Terrell ist basiert auf dem Stummfilm-Schauspieler Buster Keaton. Der war ein ziemlicher Star und hat aber den Wechsel zum Tonfilm nicht hinbekommen, weil der so eine komische Stimme hatte und die dann niemand mehr lustig fand. Ist ein bisschen tragisch, aber genau. Was mir natürlich auch auffällt bei den älteren Folgen, ist, dass die noch ziemlich politisch inkorrekt sind. Also das ist hier auch in der Folge ziemlich herausgestochen. Das machen die auch heutzutage echt besser. Finde ich richtig gut, dass die das so aufarbeiten. Und das sollte man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man diese alten Folgen hört. Und einfach nicht so runterhören, sondern auch sich bewusst sein.
Ja, im Kontext einfach hören. Genau. Und ein bisschen nachdenken.
Genau. Und eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, war, weil ich Bob so gerne mag, dass der so wenig involviert war im Geschehen. Das ist auch heutzutage echt noch anders. Heutzutage macht der, obwohl er für Recherche und Archiv zuständig ist, macht er noch viel mehr. Und das gefällt mir ziemlich gut, weil ich mag Bob sehr gerne.
Ja, ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass am Anfang noch nicht so klar war, wie diese Dynamik zwischen den drei war oder sein sollte. Und das hat sich, glaube ich, über die Zeit so ein bisschen ergeben, dass es eben doch eher ein Dreiergespann ist und Bob nicht immer nur zu Hause sitzt und irgendwelche Sachen rausfindet und Justus und Peter dann da durch die Weltgeschichte fahren. Jetzt noch kurz vor Ende, vielleicht sind euch ein paar Namen aus der Folge bekannt vorgekommen, wie zum Beispiel Mr. Terrell. Das liegt vielleicht daran, dass ihr euch an einen Film erinnert, der 2009 rausgekommen ist, Die drei Fragezeichen und das verfluchte Schloss. Und dabei war nämlich das Gespensterschloss die Buchvorlage für diesen Film.
Und damit beenden wir unsere heutige Folge über die drei Fragezeichen. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ciao!
Uniradio Konstanz.
Apropos Helden der Kindheit. Du kennst ja bestimmt noch Wissen macht A mit Schari und Ralf, oder?
Ja, klar. Ich hab's geliebt.
Ich nämlich auch. Ja, cool. Und Schari von Wissen macht A, die hat jetzt übrigens einen Podcast mit Friedrich Merz.
Nein, echt?
Doch, ich war auch total überrascht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja. Ich habe noch nicht reingehört, aber ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst davor. Und eben Schari hat über Lützerath und Greta Thunberg getweetet. Die hat jetzt auch noch einen richtigen Shitstorm am Hals. Also,
was hat sie denn gesagt? Hat sie sich da negativ
Hatte sich negativ irgendwie drüber geäußert. Das war so ein bisschen so ein ironischer Kommentar von wegen, dass Greta Thunberg mit ihrem Privatjet nach Good Old Germany, nach Lützerath geflogen sei, wegen Klimaschutz und so. Also sie ist ein bisschen, glaube ich, in eine seltsame Richtung abgedriftet.
Hat sich ein bisschen zynisch an irgendwie, der Kommentar.
Absolut.
Aber dass man sie dafür kritisiert, ist ja auch irgendwie legitim und okay, also jetzt mit dem Shitstorm, aber das geht ja dann wieder schon zu weit. Also wenn der Hass dann eben ausartet, dann hat das ja auch nichts Konstruktives mehr und kann ja auch sogar zu realer Gewalt oft führen. Also so Shitstorms sind ja echt nicht zu unterschätzen. Und auch generell so das Thema Hate Speech, also Hassrede im Netz, vor allem ja so in sozialen Netzwerken, ist auf jeden Fall ein brandaktuelles Thema und es hat vielleicht auch schon mal von euch jemand erfahren. Ich hoffe nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich verbreitet und zu dem Thema erklärt euch jetzt Vincent ein bisschen mehr.
Hey, mein Name ist Carlo und Hate Speech war bei mir früher ein Riesenthema, weil damals kamen schon Leute an und haben gesagt, es ist voll peinlich, so lass es mal.
Carlo ist Musiker und um diese zu promoten, postet er auf TikTok regelmäßig kleine Videos, von denen auch fast jedes mehrere tausend Views hat. Leider ist nicht nur Carlo Hate-Kommentaren ausgesetzt. Vor allem im Social-Media-Bereich stößt man immer wieder über Hass im Netz. Eine Forsa-Studie im Auftrag der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen zeigt, dass schon 2016 die Wahrnehmung von Hassrede im Netz zugenommen hat. 2022 ist die Wahrnehmung von Hassrede im Internet unverändert hoch. Fast 80% der befragten deutschen Internetnutzerinnen und Nutzer ab 14 Jahren geben an, schon einmal Hasskommentaren im Internet begegnet zu sein.
Besonders alarmierend ist hier die Altersgruppe von Menschen zwischen 14 und 24 Jahren. Von diesen Menschen kannte fast keiner ein Internet ohne Hass. Damit wird Hassrede zu einem Problem, das alle betrifft. Mein Name ist Vincent Dittner und das ist meine Recherche zum Thema Hate Speech. Egal in welchem Bereich, sei es Musik oder etwas komplett anderes, überall begegnen wir Hate-Kommentaren und Hate Speech. Aber was ist Hate Speech eigentlich genau? Hate Speech bezeichnet vor allem sprachliche Ausdrucksweisen, die Personen oder Personengruppen herabsetzen oder einfach beleidigen. Ganz oft werden hier Menschen also aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ethnischer Herkunft oder Religion runtergemacht. Von fundierter Kritik kann man hier also nicht mehr sprechen. Kulturgeschichtlich finden wir Teile der Hassrede schon im alten Römischen Reich wieder. Cicero, einer der bekanntesten Rhetoriker des alten Römischen Reichs, schrieb unzählige Senatsreden, die vor Verleumdung und Hass nur so strotzten. Und immer dann, wenn der Druck auf die Außengrenzen des Imperium Romanum stieg, erreichten die Hassreden im Zentrum ihren verbalen Höhepunkt. Und springen wir einmal in der Zeit nach vorne, finden wir die Hassrede als komprimierte Sprachrohr der NS-Diktatur. Aus diesen und aus weiteren Sprachresten fügt sich also unsere gegenwärtige Hate Speech zusammen. Februar 2022. Das BKA rechnet mit rund 150.000 Verfahren wegen Hass im Netz. Was wird dagegen getan? In Deutschland wurde Ende 2017 das Gesetz der Verbesserung der Rechtsschutzdurchsetzung in sozialen Netzwerken in Kraft gesetzt. Mitte Juni 2018 durchsuchte die Polizei Wohnungen von 29 Verdächtigen im gesamten Bundesgebiet. Ihnen wurden strafbare Hasskommentare vorgeworfen, wie zum Beispiel antisemitische Beschimpfungen. Gebracht hat dies allerdings eher weniger. Aber auch manche der BetreiberInnen sozialer Netzwerke handeln. Zum Beispiel haben wir TikTok. Der Algorithmus von TikTok erkennt Hasskommentare und blendet diese schon im Vorhinein aus. Allerdings ist dieser auch sehr breit aufgestellt und versteckt deshalb manchmal auch nur simple Kritik. Am Ende kann man aber immer noch selbst entscheiden, ob man diese Kommentare angezeigt haben möchte oder nicht. Auf vielen anderen Plattformen haben NutzerInnen die Möglichkeit, Kommentare zu melden, aufgrund Beleidigungen oder anderen Dingen. Viele sind aber der Meinung, dass das nichts bringt. Zum Schluss möchte ich noch einmal meine persönliche Meinung loswerden. Das Internet ist zu einem Ort geworden, wo sich jeder willkommen fühlen sollte. Für Hass ist meiner Meinung nach kein Platz. Ich finde, das Rechtssystem sollte an dieser Stelle härter durchgreifen und schwerwiegende Beleidigungen ernst nehmen. Ich finde es aber sehr gut, wie immer mehr Plattformen den Schutz der NutzerInnen im Blick haben und verschiedene Strategien entwickeln, um Hassrede zu unterbinden. Ich kann nur noch einmal jeden dazu aufrufen, Kommentare zu melden, die Hassrede beinhalten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für den interessanten Beitrag. Bei Hate Speech ist auch oft der Algorithmus einfach schuld, dass Beschimpfungen im Netz nicht gelöscht werden. Der Algorithmus bestimmt ja in vielen Bereichen unser digitales Leben, so auch bei Spotify. Hier bestimmt er eben, welche Künstler dir überhaupt vorgeschlagen werden. Und wenn ich neue Musik suche, die zu meinem Geschmack passen soll, dann mache ich mir den Algorithmus aber selbst auch oft zunutze.
Das stimmt und es ist total interessant, weil es gibt einen Künstler, der sogar dagegen protestiert hat mit seiner Musik auf Spotify. Denn ein Song wird erst dann als gehört markiert, wenn er mindestens 30 Sekunden lang angehört wurde.
Ah, okay.
Genau. Ja. Und er hat in seinem Album Crisis, The Worthless Album, hat Valentin Hansen jeden Song auf 29 Sekunden runtergekürzt. Mhm. Das heißt, jeder Song wird nirgendwo vorgeschlagen, weil er eigentlich im Prinzip von niemandem bisher angehört wurde.
Ja, voll. Das ist auch eine interessante Weise, damit umzugehen irgendwie. Ja, wenn ihr auch keinen Bock habt auf die unfairen Algorithmen von Spotify, dann spitzt die Ohren bei einer neuen Ausgabe von Release Radar von Ida, Niklas und Lou. Viel Spaß.
Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Release-Radar. Falls ihr euch gerade mal wieder in der Phase befindet, in der man nur noch im Sumpf der durchgehörten Playlists rumdümpelt, haben wir hier eine kleine Brise frischen Wind für euch. Dabei sind heute eine Podcast-Empfehlung und ein Album plus Konzertempfehlung. Viel Spaß.
Uniradio Konstanz.
Heute habe ich im Release-Radar eine Empfehlung für eines meiner liebsten Medien, den Podcast. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich höre ständig Podcasts. Beim Sport, beim Spazierengehen, beim Putzen, beim Einkaufen, Überall sind Podcasts ein super Begleiter. Man kann seine witzigen Freunde quasi ständig im Ohr bei sich tragen. Zwei besonders witzige Personen, die ich erst vor kurzem entdeckt habe, sind Sebastian Hotz und Salva Humsi. Ersteren kennt ihr wahrscheinlich fast alle unter seinem Twitter- und Insta-Pseudonym El Hotzo. Mittlerweile ist er aber mehr als das. Autor fürs ZDF-Magazin Royal, Texter für alles Mögliche, Buchautor, sein Erstlingswerk erscheint übrigens in diesem Frühjahr und jetzt auch Podcast-Host. Aber auch die Biografie seiner Podcast-Kollegin ist nicht minder beeindruckend. Salva Humsi ist erst 26 Jahre alt, aber hat mit ihrem Format 13 Fragen, das by the way ebenfalls sehr sehenswert ist, bereits den Deutschen Fernsehpreis abgeräumt. Seit Mai letzten Jahres ist sie auch noch Teil des Moderatorenteams von Aspekte. Naja, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, dem Podcast Hotz und Humsi. Im Podcast erzählen sich die beiden lustige Anekdoten aus ihrem Alltag und sind dabei, ohne gezwungen zu wirken, super sympathisch und nahbar. Gerne schweifen die beiden auch vollkommen ab und sinnieren über die Absurditäten der Medienbranche. Alle, die von sich behaupten, einen guten Humor zu haben und generell Bock auf Podcasts haben, kann ich nur wärmstens ans Ohr legen, hier mal reinzuhören. Hier könnt ihr live dabei sein, wie zwei junge Menschen zu richtig großen Nummern der Medienbranche heranreifen.
Anlässlich des Konzerts am 26.01. im Kuhle in Konstanz stelle ich euch heute einen Künstler vor, welcher super Potenzial hat. Dabei spreche ich von Betteroff. Sein Album Olympia besteht aus 40 Songs und ist schon im Oktober 2022 herausgekommen. Betteroff, der eigentlich Manuel Bittorff heißt, fängt in der Frühphase der Pandemie an, sein erstes Album zu schreiben. Und genau dieses Gefühl von ewig lang anfühlenden und leeren Tagen verarbeitet er in seinem Album. Er sagt selber darüber, dass das Album der Versuch war, sich aus seinem lethargischen Zustand wachzurütteln. Sein Ziel, diese in sich Gefangenheit in etwas Positives umzumünzen. Mit großer Leidenschaft und kraftvoll rauer Stimme singt Betteroff von dem Gefühl, irgendwie nicht ganz dazuzugehören, von nächtlichen Gedankenspiralen und alles zersetzendem Trennungsschmerz. Seine Musik schnappt sich Fragmente aus dem Bereich Indie, Rock und Pop. Und warum ich das Album so gut finde? Er verarbeitet in seinen Texten irgendwie das, was in vielen Menschen innerlich abgeht, und so ist es irgendwie super zugänglich für jeden. Mein Lieblingssong von dem Album heißt Dussmann und der Song ist einfach super melancholisch und geht einfach gut ins Ohr.
Wir hoffen, es war was für euch mit dabei. Hört mal rein, wenn es nicht euer Ding ist, ist auch okay, oder ihr seid einfach Hater. Bis zum nächsten Mal.
Uniradio Konstanz.
Ja, super. Das war jetzt auch wieder richtig interessant. Jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Und ich finde ehrlich gesagt, Betteroff finde ich auch irgendwie super cool. Und ich überlege mir da echt, ob ich zum Konzert gehe, ehrlich gesagt.
Ich auch. Also ich habe auf jeden Fall vor, nächste Woche mit Freunden zu dem Konzert zu gehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann sogar da.
Vielleicht sehen wir auch euch dort.
Ja, dann bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.